Morgen. Ich war ja auch mal in der Schule und da habe ich viel diskutiert in meiner Schulzeit mit meinen Kollegen in der Schule, die ich da so getroffen habe. Ich hatte Freunde, ich war jetzt nicht ganz alleine, aber die waren keine Christen und dann diskutiert man, naja, ist die Bibel denn wirklich wahr? Kann das sein? Widersprechen sich die Evangelien nicht? Sind diese Stammbäume nicht falsch, die da in der Bibel stehen? Und ich habe versucht, auf manches Antworten zu geben, soweit ich das irgendwie konnte. Aber das habe ich recht schnell gemerkt, irgendwie mit meinen Argumenten konnte ich sie nicht überzeugen, obwohl ich sie nicht ganz schlecht fand. Aber meine Worte haben alleine nicht geholfen. Und manchmal habe ich geglaubt, dass stattdessen vielleicht ein klares Leben, das ich einfach mit Gott geführt habe, und dass das Zeugnis genug für sie ist. Vielleicht besser, als mich vor sie zu stellen und einfach zu predigen. Mir war klar, dass ich als Christ das tun soll und kann, was ich eben soll, nämlich Zeugnis sein. Aber schlussendlich mussten sie entscheiden. Sie mussten entscheiden, wollen sie mit Gott leben oder nicht? Und vielleicht hat Gott mich gebraucht. Heute weiß ich es nicht. Mein letzter Stand ist nicht so brillant, wenn ich an sie zurückdenke. Der Punkt ist, sie sind für Handeln doch irgendwie selbstverantwortlich. Schlussendlich. Es ist ihre Entscheidung. Und sie müssen auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und zwar auf ewig. Und mein Job war es, Zeugnis zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, ist mir auch das nicht immer ganz einfach gefallen, so ein Zeugnis zu sein. Ich hatte ja auch meine Sorgen. Das Leben mit Gott, ich fand es schon herausfordernd. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Manchmal geht es mir auch heute noch so, nicht nur damals. Und naja, wo führt Gott mich hin, habe ich mich damals gefragt. Ich war da noch in der Schule eben, so Oberstufe. Was passiert mit meinem Leben? Schaffe ich das Abitur? Ich bin dann irgendwie durchgekommen. Schlechter als die Freunde alle, aber macht nichts. Gott ist ja bei mir. Und dann war die Frage, naja, was mache ich nach dem Abitur? Bin ich ein Jahr lang nach Rumänien ins Kinderheim gegangen, haben manche vielleicht schon, habe ich das von euch erzählt. Und Rumänien hin oder her, ich kam zurück, so lange sollte das ja dann auch nicht gehen und ich wusste dann auch nicht, wo geht die Reise jetzt hin, wo studiere ich. In Rumänien hatte ich mich beworben und nacheinander nur Absagen kassiert. Da war ich erstmal in Deutschland wieder, nichts zu tun. Und ich musste irgendwie Gott glauben, dass er mich führt, obwohl ich nicht sehe, wohin. Ich hatte keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Und die Bibel berichtet, sie berichtet von vielen Menschen, aber sie berichtet auch von einem Menschen, der gottesfürchtig gelebt hat, so wie es Gott gefällt, obwohl sein Lebenszeugnis keine Sau interessiert hat oder wenigstens nicht überzeugt hat. Obwohl sie es gehört haben, hat es keinen Effekt gehabt. Ein Mann, der Zeugnis war, trotz unglaublichster Umstände. Er war Zeugnis und er ist sehr, sehr mutige Schritte im Glauben gegangen. Und an der Stelle, wer eine Bibel dabei hat, darf mit aufschlagen. 1. Mose 6. Wir fliegen ein bisschen durch ein paar Kapitel der Bibel, aber ich halte es für sehr gut, es nochmal zu lesen. 1. Mose 6 ab Vers 5. Ich lese vor. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich ihn gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne: Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gophernholz mit Zellen, sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und von der Tür der Arche die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und einem dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Es folgt die Beschreibung, wo Gott beschreibt, wie Noah die Tiere paarweise zusammenbringen soll. Vers 22. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er es. In Kapitel 7 geht es dann darum, wie Noah mit seiner Familie in die Arche reingeht. Ab Vers 4. Denn noch 7 Tage, dann lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte lang, und lösche von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende aus, das ich gemacht habe. Und Noah tat alles, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Vers 10. Und es geschah nach 7 Tagen, da kam das Wasser der Flut über die Erde. Im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und der Regen fiel auf die Erde, 40 Tage und 40 Nächte. Vers 17. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde. Und das Wasser wuchs und hob die Arche empor, sodass sie sich über die Erde erhob. Und das Wasser schwoll an und wuchs gewaltig auf der Erde. Und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers. Und das Wasser schwoll sehr, sehr an auf der Erde, sodass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber hinaus schwoll das Wasser an. So wurden die Berge bedeckt. Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte, alles an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen. Alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. So löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Und sie wurden von der Erde ausgelöscht. Nur Noah blieb übrig und das, was mit ihm in der Arche war. Und das Wasser schwoll an auf der Erde 150 Tage lang. Das Kapitel 8, das berichtet davon, wie das Wasser danach wieder gesunken ist. Und ich lese nur noch ein paar Verse aus Kapitel 9. Ab Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Sie sind also wieder aus der Arche raus. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sind sie euch in eure Hand gegeben. Vers 8. Und Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Und siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh und an Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Boden in den Wolken erscheint. Dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Ein letzter Vers noch aus Kapitel 9, Vers 29, da heißt es nämlich: Und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre, dann starb er. Seid mal ehrlich zu euch selbst, was unterscheidet eigentlich unsere Gesellschaft, dich, mich, uns alle mit einbezogen, von den Menschen damals? Es gibt so ein altes Lied, das kenne ich noch aus meiner Gemeinde und meine Großeltern haben das schon gesungen. Da heißt es: Krieg und Terror sind noch nicht gebannt und das Unheil nimmt noch Überhand. Die Menschen damals, wie waren sie? Nach biblischem Bericht, ihr Handeln, es war böse. Ihre Gedanken, die waren böse. Was sie dachten und was sie taten, alles war vor Gott irgendwie schlecht. Und Gewalt war nichts Neues. Jetzt vergleichen wir zu unserer Zeit heute. Wie sind die Menschen heute drauf? Das Denken und das Handeln, das ist doch irgendwie auch böse. Gewalt, Kriminalität, Krieg, Terror, das kommt euch alles nicht ganz neu vor und mir auch nicht. Das ist kein überraschendes Bild und es ist nicht sehr mühsam, Böses oder Verwirrtes auf dieser Welt zu finden in unserer heutigen Gesellschaft. Ich habe mal die Nachrichten vom gestern Samstag, 14.10. einfach quer auf welt.de euch die Überschriften notiert, damit da mal ein Einblick, ein Vergleich kommt. Die Überschriften: Wir sind wieder in der Krise von 2015. Vater berichtet über abscheuliche Taten der Islamisten. Angetrunkene Männer attackieren Polizisten. Mutter nimmt ihrem Sohn das Tablet weg. 10-Jähriger ruft Polizei. Das sind dramatische Umstände heute. Bürgerkrieg in Syrien und Drogenkrieg in Mexiko. Okay, das musst du dir nicht alles merken. Aber dass die Welt heute nach biblischer Sicht irgendwie immer noch verwirrt und böse ist und mindestens falsche Maßstäbe setzt in vielen Dingen, das ist nichts Neues. Wir müssen eigentlich dabei noch vor die Zeit Noahs rücken. Der wird uns gleich beschäftigen. Denn wie wir wissen, die ersten Menschen sind doch schon der Versuchung erlegen. Die ersten zwei Menschen, die Gott sich geschaffen hat, haben gesündigt. Und die Folgen dieser einzigen Sünde sind bis heute an jedem Einzelnen von uns sichtbar. Zu Noahs Zeit fand eben auch schon statt, was bis heute real ist. Menschen leben ohne Gott auf Ebene der Beziehung. Sie leben ohne Gott und sie tun Dinge auf der Ebene des Handelns, die Gott traurig machen. Also dieser Status getrennt von Gott und das Handeln macht Gott auch traurig. Gott erträgt Sünde einfach nicht. Und das war der Grund, weshalb die Arche als Rettung für die Gerechten ja da gewesen ist und da sein sollte. Und warum der Rest schon der Menschen zu ihren Lebzeiten dieses Gericht erhalten hat. Gericht dafür, dass sie schlichtweg, sie haben Gott abgelehnt. Das war der Grund. Und sie haben sich dann auch gottlos verhalten. Zur Arche dann später noch mehr. Wo wir schon bei Noahs Zeitgenossen sind, wie haben die wohl reagiert? Wie haben Noahs Mitmenschen reagiert, als der Noah tatsächlich begonnen hat, diese Arche zu bauen? In Matthäus 24 steht, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das ist die Reaktion der Menschen, als Noah von Gott sprach und auch die Arche baute. Sie haben das einfach ignoriert. Er spricht von Gott. Und was machen sie? Sie ignorieren ihn einfach. Es war ihnen egal. Sie haben, wie es in Matthäus steht, weitergelebt. Sie haben gemacht, was sie gemacht haben. Essen, trinken, heiraten, was das schöne Leben so mit sich bringt. Geliebt, bis Gott die Flut geschickt hat. Genau bis zu dem Zeitpunkt und dann alles Leben ausgelöscht war. Die Tatsache, dass diese Menschen irgendwie vor Gott nicht bestehen konnten, führt uns doch direkt zu Noah. Warum hat dieser Noah die Arche bauen dürfen? Warum durfte Noah das? Und warum durfte er in die Arche reingehen? Was war an diesem Mensch anders als an den Menschen, die noch neben ihm gelebt haben und an seiner Familie? Die Bibel fasst es sehr komplett und kompakt und übersichtlich zusammen, was Gott an Noah schätzt. Er war gerecht, seine Mitmenschen konnten an ihm auch nichts verbessern und er lebte mit Gott. Ganz schlicht. Gerecht, hat mit Gott gelebt und Gott hat ihn gesehen und sich gedacht, ja, das gefällt mir, was ich sehe. Und darum durfte er aus diesem Gehorsam die Arche bauen. Noah hat seine Mitmenschen ganz bestimmt fair behandelt. Es konnte ihn einfach keiner großartig verbessern. Das sind alles Dinge, die wir doch auch auf unser Leben übertragen können. Das hat Noah garantiert an verschiedenen Stellen sehr viel Mut gekostet, vor diesen Menschen Zeugnis zu sein. Es hat ihm Mut gekostet, gehorsam zu sein, obwohl er wusste, dass er von denen, die ihn irgendwie, ja, die nicht glaubten, dass er von denen verachtet wird. Die Bibel schildert, wie die Menschen damals gelebt haben. Sie sagt aber auch, dass Noah gerecht war unter diesen Menschen. Was nicht direkt bedeutet, dass ja seine Mitmenschen verstanden haben, warum er wie handelt. Das haben sie vielleicht nicht gecheckt. Hätten seine Mitmenschen ihn ja nämlich also wirklich ernst genommen und es verstanden, dann wäre Noah doch nicht nur mit seiner Verwandtschaft in der Arche gesessen. Aber schlussendlich waren sie da alleine. Noah hat einfach ausgeführt, schlicht und einfach, und so schlicht dann nachher auch nicht mehr bei einem so riesigen Schiff, aber er hat getan, was Jesus später seinen Jüngern und auch seiner Gemeinde uns heute als Auftrag aufgegeben hat. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll noch gesalzen werden? Matthäus 5, Vers 13 war das. Es taugt zu nichts mehr. Noah hatte absolut das Zeug zum Salz sein. Das war der Grund, weshalb Gott ihn in die Arche geschickt hat und davor hat Zeugnis sein lassen. Und nur deswegen konnte er überleben. Das war der einzige Grund. Sie trugen als Salz und Licht auch diesen Glauben von dem einen einzigen Gott weiter, über die Sintflut hinaus, durch die Arche, die Gott ihn hat bauen lassen. Was macht Salz? Was bringt uns Salz? Salz bringt Würze, ganz einfach. Was sollst du tun? Du sollst, ich soll, wir sollen in unserer Gesellschaft pikant sein. Wir sollen die Würze reinbringen, ordentlich Schmacks manchmal reinbringen. Auch im übertragenen Sinne, Schutz vor Verderben bringen. Das macht das Salz ja auch. Klar, ich kann keinen Menschen retten, ich bin selber nur ein Mensch, aber wir können als Christen authentisch auf Jesus hinweisen. Und unter anderem noch hat man ja Fleisch dem Pökeln unterzogen. So ein Verfahren, das unter anderem durch Salz haltbar macht. Und wenn du die Botschaft Gottes von der Rettung und Befreiung der Sünde auch an deine Mitmenschen weiterträgst, dann bist du ja irgendwie wie das Salz. Und dann machst du durch Jesus sozusagen haltbar andere Menschen. Wir Christen nennen das dann im professionellen Begriff Evangelisation, diesen Job, dieses Geschäft. Wenn ich das Thema Evangelisation höre, dann denke ich nicht selten, das ist nicht so mein Ding. Flyer, Traktate verteilen, das mache ich echt nicht gerne. Das kann ich nicht, haben andere Menschen Gaben dafür, das muss ich nicht machen. Und wenn ich dann von irgendjemandem hier am wunderschönen Bahnhof in Ludwigsburg einen Wisch in die Hand gedrückt kriege, dann nehme ich den manchmal einfach nur aus Höflichkeit an, weil ich mir denke, du armer, armer Mensch, ich weiß, wie du dich fühlst. Auch wenn mich gar nicht interessiert, was auf seinem Flyer draufsteht. Na gut, wenn ich keinen Sozialtag erwische, dann laufe ich halt ignorant einfach vorbei. Dann interessiert es mich nicht. Evangelisation, das ist viel vielseitiger und keiner kann sich auch entschuldigen. Ich darf das auch nicht, ich kann das auch nicht machen. Herausreden geht nicht. Klar, es gibt Menschen, die haben, Gott gibt jedem Christen Gaben und es gibt Menschen, die das bestimmt besonders gut können und da ein Anliegen besonders haben. Aber Noah hat auch trotzdem, unabhängig von Erfolg, er hat es einfach getan. Er hat von Gott gesprochen, wie er es wollte. Deswegen gilt das Gleiche für uns. Sei du Salz, sei Salz unter den Menschen hier in Ludwigsburg. Das muss keine aufgezwungene Predigt in der Mensa sein. Da muss ich nicht auf den Stuhl springen und irgendwie die Offenbarung runterreden. Das behaupte ich, hat im ersten Moment wenig Sinn, sowas zu machen. Irgendwie, das beginnt vielleicht mit einer ehrlichen Meinung, auch in der Mensa von mir aus. Man kann auch zu so Knallerthemen wie Abtreibung oder Homo-Ehe sprechen, dann hat man gleich den Topf am Dampfen. Aber das würde ich nicht machen ständig, bringt ja auch nicht immer was. Klar, Salz desinfiziert auch, dann brennt es halt mal, aber es geht einfach darum, ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, kleine Ungenauigkeiten. Ein Kollege, der meint, ja, dreh mal hier an den Zahlen rum, Fahrtkostenabrechnung, da kann man schon noch mal ein paar Kilometer mehr draufrechnen, das merkt auch keiner. Oder an der Note der Klassenarbeit nochmal irgendwie nachhelfen, dass die dann doch besser wird. Jeder hat sein eigenes Gewissen. Ich bin kein Richter und das muss jeder selber wissen. Aber Noah ist doch, das ist der Punkt. Noah ist ein Beispiel dafür, dass sein Verhalten Gott gefallen hat. Gott hat ihn gesehen und es hat ihm gefallen, was er gesehen hat, weil Noah gerecht war. Und deswegen können wir an Noah uns ein Beispiel nehmen. Dann kann Evangelisation auch schon mal mit einem ehrlichen, mit einem Zeugnis für Ehrlichkeit beginnen. Und nicht, dass du gleich irgendwie die Bibel runterpredigen müsstest. Auch mit Noah haben wir einen Menschen, der, wir ahnen es ja schon langsam, das Thema so leben, wie es Gott gefällt, hergibt. Welches Ausmaß dieses Gottvertrauen und Gottgefallen bei Noah angenommen hat, das ist wirklich enorm, wenn man sich das genauer anschaut. Denn Noah übertrifft nicht nur alle Erwartungen eines rational denkenden Menschen und baut tatsächlich auf Anforderung Gottes dieses Riesengerät von Kasten. Es gibt noch viel mehr Dimensionen. Und um das mal nachzuvollziehen, fangen wir beim Schiff an, um zu verstehen, was für ein Gottvertrauen Noah doch hatte. Also wie steht's um Noahs Vertrauen bei der Herausforderung Schiffsbau? Was braucht man für ein Schiff? Wer weiß das von euch? Wer hat schon mal ein Schiff gebaut? Außer aus Papier. Ich nicht. So habe ich auch geguckt und habe Wikipedia gefragt. Was braucht man für ein Schiff? Wir brauchen einen Entwurf, generell noch nichts gebaut. Was steht im Entwurf drin? Oberflächlich gesagt, Länge, Breite, Tiefgang, Ladevolumen, Tragfähigkeit, Aufteilung der Geometrie, also Laderäume, wo ist was, Schiffshydrodynamik, Schifffestigkeit. Da muss man das Material anschaffen und kaufen, musste Noah nicht, kaufen zumindest, Verarbeitung des Materials und dann wird das Schiff doch erst angefertigt. Eine Schnellzusammenfassung, kurz und oberflächlich. Und bestimmt hat Noah auch die Arche mit Pech verkleidet, damit die ja wasserdicht war. Dann zur Anfertigung des eigentlichen Schiffes. Habt ihr mal versucht, einen großen Schrank aus IKEA alleine aufzubauen? Jule hat das manchmal gemacht. Wenn ich nämlich meine PA-Sachen erledigt habe, hat sie manchmal heimlich die IKEA-Möbel aufgebaut. Das habe ich noch nicht allein gemacht. Doch einmal habe ich es auch gemacht, aber nur ein kleines Regal. Es ist schwierig, einen großen IKEA-Schrank alleine aufzubauen. Nicht, weil man zu doof ist zwingend, aber die Sachen zu halten und gleichzeitig noch zu schrauben, das geht manchmal nicht. Da fällt dir der Laden davor zusammen. Man ist dankbar, wenn man Hilfe bekommt, wenn wenigstens einer mal einem Werkzeug reicht oder irgendwas hält. So, IKEA-Schrank. Niveau IKEA-Schrank, jetzt Niveau Arche. 3 Stockwerke, 120 Jahre lang bauen. Und damit nicht genug, denn wir wissen erst, wie die Arche aussah. Ich möchte noch darauf eingehen, wie die Umstände für Noah wirklich genau aussahen. Und dafür machen wir jetzt eine kleine Knobelaufgabe. Ihr dürft ein bisschen versuchen mitzudenken. Am Ende sage ich sozusagen die Lösung, die uns zeigt, wie enorm Noah doch geglaubt hat. Versucht es mal nachzuvollziehen. Ich bin nicht gut in Logik, aber ich habe es auch geschafft irgendwann. 1. Mose 6, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Ich weiß nicht, wie du diese Zeilen immer verstanden hast. Ich glaube, ich habe das schon als Kind, wenn ich es mal irgendwie gehört habe, immer gedacht, ein Mensch wird dann maximal nur noch 120 Jahre alt. Das sagt mir dieser Vers. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie angenommen. So eine Altersbeschränkung von Gott. Alter Maximum 120. Es ist auch Fakt, dass die ältesten Menschen dieser Erde sich ungefähr immer um dieses Alter drehen, die wirklich ältesten Menschen. Ein bisschen drüber hinaus manche sogar, ich meine 127 oder so. Aber es geht immer um diese Ziffer. Aber dieser Vers, der lässt sich eigentlich ganz anders noch verstehen. Nämlich, dass Gott nicht in erster Linie ein maximales Alter hier gesetzt hat von 120 Jahren, sondern dass er einfach damals eine Gnadenzeit gesetzt hat bei sich selbst. Gott sagt sich, ich setze eine Gnadenzeit, 120 Jahre ab jetzt bis zur Sintflut. Das lässt sich auch damit erklären, dass nämlich nach der Sintflut die Menschen noch deutlich älter geworden sind. Da sind sehr, sehr viele Menschen noch älter als 120 Jahre geworden. Auch wenn das Alter dann langsam immer mehr abgenommen hat, aber die Menschen waren trotzdem älter. Also so einen klaren Bruch gäbe es für das Argument. Es gab keinen klaren Bruch mit dem Alter, weshalb das für mich kein Argument an der Stelle ist. Also die Menschen wurden immer noch älter. In 1. Mose 5, Vers 32, da steht, wir verfolgen das weiter. Noah war 500 Jahre alt, als er Kinder bekam. Von da an hatte er noch 100 Jahre. Wir können also annehmen, nochmal festgehalten, Gott setzt bei sich, sagt sich, okay, ab jetzt 120 Jahre, Countdown, die Zeit läuft, bevor die Sintflut kommt. Was haben wir gerade gelesen? Noah war 500 Jahre alt. Gott redet aber erst 20 Jahre später mit Noah. Also Gott setzt bei sich den Countdown und geht erst 20 Jahre später ins Gespräch mit Noah, um ihm zu sagen, dass die Sintflut kommt. In der Bibel lesen wir aber nicht, dass Noah wüsste, wie viel Zeit ihm eigentlich bleibt. Also das sind Sachen, die Gott bei sich festgelegt hat. Und das zeigt, dass Noah direkt nach dieser Ankündigung mit dem Bau der Arche begonnen haben muss. Er war einfach gehorsam. Sprich, ich halte nochmal fest, Gott setzt den Menschen bei sich einen Countdown bis zur Flut. Gott sagt bei sich selbst, 120 Jahre, dann ist vorbei. 20 Jahre später geht er zu Noah. Er sagt Noah keine Zahl. Er redet mit ihm und gibt ihm den Auftrag, Noah, du gehst mit deinen Kindern, deren Frauen, mit deiner Frau, mit den Tieren in die Arche, ihr rettet euch. Ach so, die Arche gibt's nicht, du musst sie noch davor bauen. Okay, und in der Stunde Null, so gerechnet, kam die Sintflut dann. Warum hat sich das jetzt gelohnt, das nachzuvollziehen? Ich sag's euch, in Kapitel 6, Vers 18 spricht Gott von Söhnen und Frauen. Und an der Stelle, als Gott mit Noah spricht, hatte Noah noch keine Söhne und er hatte auch keine Frau. Man kann den Vers 5, Vers 32, Noah war 500 Jahre alt, zeugte Sem, Ham und Japhet, nur so verstehen, Noah war 500 Jahre alt, dass er 500 Jahre alt war, als er Kinder bekam, mit dem ersten angefangen. Das bedeutet, dass diese Gnadenzeit bei Gott 20 Jahre früher schon begonnen hat, also als Noah 480 war. Und 1. Mose 11, Vers 10, und damit haben wir jetzt den Punkt gemacht, sagt genau, dass Sem, der Älteste, 98 Jahre vor der Flut geboren wurde. Ich halte es nochmal fest, also Gott spricht zu Noah, der gibt ihm den Auftrag und man kann fest davon ausgehen, dass er noch keine Söhne hatte. Und Gott gibt ihm den Auftrag, dieses Monstrum von Schiff zu bauen, eher einen schwimmenden Kasten, um dann mit den Frauen, mit seiner Frau, mit den Söhnen, den Schwiegertöchtern auch, da reinzugehen, wobei außer seiner eigenen Frau noch niemand da gewesen ist. Es war keiner da, nur Noah und seine Frau. Und auch das hat Noah nicht gehindert, gehorsam zu sein. Kleiner Fun Fact am Rand. Abraham war ein kleines Kind von 2 Jahren, als Noah gestorben ist. Also deren Leben hat sich überschnitten. Fand ich ganz lustig. Und Noah bekam ab 503 Söhne. Während Abraham und Sarah mit 90 und 100 Jahren, die haben ja nicht mal mehr an Kinder geglaubt. Also das waren ganz andere Verhältnisse. Zur Zeit Noahs sind die Menschen schon, wie ich gesagt habe, tatsächlich älter geworden, wirklich. Und länger fruchtbar gewesen. Ob es jetzt Sünde war, das Klima, sagen manche, oder genetischer Verfall, dass die Menschen nicht mehr so alt wurden, das ist egal. Schlussendlich ist das Ergebnis, Noah hat geglaubt. Und das ist im Gegensatz zu, das ist der Unterschied zu Abraham und Sarah. Das ist der entscheidende Punkt. Er hat geglaubt, dass er auch Nachkommen kriegen wird noch. Nachkommen, mit denen er die Arche bauen kann. 3 Söhne und deren Schwiegertöchter. Niemand war da noch von denen, als Gott Noah diesen Auftrag gegeben hat. Noah vertraute Gott und auf diesen Punkt, den versteifen wir jetzt mal ein bisschen noch, wo man das noch sieht. Dazu dient auch eine weitere sehr interessante Tatsache. Bis zur Sintflut hat es noch nie geregnet auf der Erde. Wir lesen in der Bibel nichts von Regen und nicht nur das ist ein Argument dafür. Im Schöpfungsbericht heißt es, in Kapitel 2, Vers 5, 1. Mose, ganz am Anfang, es gibt noch keine Pflanzen, weil es keinen Regen gibt, steht dort. Es gab keine Pflanzen, weil es keinen Regen gab. Dann aber Dunst stieg auf und bewässerte die ganze Oberfläche. Und dann irgendwann entstand der Mensch. Also das Wasser, das für die Vegetation, für die Pflanzen nötig war überhaupt und auch das sorgen konnte, dass es Pflanzen gab, das kam nicht durch Regen, sondern durch eine Art Nebel oder hohe Luftfeuchtigkeit, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die es damals gegeben haben muss. Und genau, von diesem Nebel war die Erde damals bedeckt, daher die hohe Luftfeuchtigkeit. Es gibt noch weitere Hinweise dafür, dass es keinen Regen damals gegeben hat. Denn wir wissen, dass ja Gott den Regenbogen erst nach der Sintflut eingesetzt hat. Das kann man natürlich zu Recht einfach glauben, weil es so war, aber das wäre ein möglicher Erklärungsansatz dafür, weil es keinen Regen gegeben hat davor. Noch eine kurze Verbindung zurück zu den Menschen in Noahs Umfeld. Dass die Gott abgelehnt haben, das ist nicht zu entschuldigen, aber dass sie an Regen nicht geglaubt haben, der dieses riesige Teil hochziehen soll und darauf schwimmen soll, dass sie daran gezweifelt haben. Dafür kann ich ehrlich gesagt an der Stelle schon Verständnis aufbringen, dass sie das kaum glauben konnten. Und auch hier ähneln die Menschen zur Zeit Noahs uns bzw. unserer Gesellschaft. Was ich nicht sehe, das glaube ich einfach nicht. Kein Regen gesehen, also gibt es keinen Regen. Aber Gott, der wird das Wasser bringen. Und Noah hat, obwohl es für die Mehrheit der Menschen dieser Erde keine Option war, daran geglaubt, dass Gott genau das tun wird. Noahs Vertrauen ging immer noch weiter. Es wird noch eine Stufe härter. Oder gesellt sich dazu in die enorme Stufe von Glauben. Wir hatten als Kinder zu Hause Meerschweinchen. Ich weiß nicht, was ihr für Viecher zu Hause habt. Das Meerschweinchen und Hasen, das ist ja durchaus üblich. Unser Vater, der hatte so ein, was heißt Tick, Hobby, der hat Kanarienvögel gehalten und die so ein bisschen gezüchtet, beziehungsweise haben die sich halt dann irgendwann vermehrt. Ihm gefiel, wie die gesungen haben. Manche fanden das ein bisschen verrückt oder komisch, aber so schlimm klingt es nicht. Aber es nervt, wenn du samstags morgens geweckt wirst. Naja, wir hatten Tiere, okay. Habt ihr schon mal versucht, so ein kleines Tier zu fangen? Ein Vogel ist schon schwierig, Meerschweinchen geht noch, das ist nicht das hellste Tier, habe ich den Eindruck manchmal, aber auch nicht so langsam. Und ein Hamster, finde ich, der ist schon schwieriger, weil er so klein ist. Der versteckt sich dann plötzlich im Bettkasten und weg ist er. So, habt ihr schon mal versucht, ein Tier zu fangen? Meerschweinchen vielleicht, Hund, ja, auch noch. Habt ihr mal einen Elefanten gefangen? Habt ihr mal eine Giraffe oder ein Nashorn versucht festzuhalten? Wir lesen, also ich mich eingeschlossen, ich lese so viele biblische Geschichten mit einem Selbstverständnis für verrückte Geschichten und Dinge und Außergewöhnliches, aber ich bin überzeugt, dass das nicht selbstverständlich war, was damals passiert ist. Und dann sind diese Tiere nicht auch noch irgendwie, die kamen an, sondern die sind paarweise gesittet, ein paar Tiere nach dem anderen in dieser Arche verschwunden. Und dann haben sie auch noch 300 Tage dicht an dicht nebeneinander gewartet, bis einfach die Arche sich wieder öffnet, damit sie dann lustig wieder aus dieser Arche hinaus trotten können. Das ist doch ein Wunder. Also, ich wäre nur ein großes Fragezeichen. Staune ich von hier vorne euch alle an. Was, verrückt, oder? Kann ich mir nicht erklären. Das muss ein Wunder gewesen sein. Was man aus dieser Erkenntnis über Gott und seine Größe auf den Alltag übertragen kann, das weiß ich jetzt konkret bei den Tieren auch nicht. Sich erwartungsvoll in den Vorgarten stellen und hoffen, dass irgendwie sich die Tiere paarweise als Herde sammeln, bis die Apokalypse dann vor der Tür steht, das ist, glaube ich, nicht die Erkenntnis. Aber im übertragenen Sinne zeigen all diese Dinge, die ich versucht habe zu schildern, einfach Folgendes. Noah hatte Glauben. Und er hatte irgendwie einen enormen Glauben. Der hat Gott vertraut und an Gott festgehalten. Was würde ein, hatten wir vorher schon davon, ein westlich emanzipierter, aufgeklärter Mensch zu diesen Sachverhalten sagen? Der würde sagen, blinder Gehorsam, meine Güte, Vertrauen in etwas, das du noch nie gesehen hast, von dem du noch nie gehört hast. Ich bin nicht bescheuert, das mache ich nicht. Und die Bibel schreibt einfach über Noah, er war gerecht, er war untadelig, er hat mit Gott gelebt. Wir sehen ganz einfach, ich sage es noch 100 Mal, aber es ist, finde ich, so wichtig, Noah war gehorsam, er war gehorsam. Und weil, wie er die Nachricht Gottes in dem Moment aufgenommen hat, das weiß ich auch nicht. War Noah traurig, war er freudig, war er nervös? Ich weiß es nicht, wir lesen nichts darüber. Es ist gut möglich, eins davon war es vielleicht was ganz anderes. Wir lesen aber klar nicht über sein Gemüt, sondern Noah tat alles genau so, wie es Gott gesagt hatte. Genau so hat er es gemacht. Noah war gerecht und er ging mit Gott. Er hat getan, was er von ihm gefordert hat. Wer weiß schon, wie es Noah zu der Zeit ging? Wir können es nicht wissen. Eine Parallele gibt es zu Lot. Vielleicht ging es Noah wie Lot. Auch Lot hat zwischen ungläubigen Menschen gelebt. Aber nur Gott konnte ihn retten. Das ist so eine Gemeinsamkeit. An der Stelle nochmal der Appell an dich, an mich, an uns alle. Lebe authentisch zwischen deinen Mitmenschen, mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nicht nur ein Haufen Kerzen, der sich hier so zusammen jeden Sonntag anscheint und dann wird uns warm. Das ist auch gut und wichtig. Aber Menschen, die im Alltag sich nicht zu schade sind, von Gott zu sprechen oder auf Gott hinzuweisen, nur schon durch so Dinge wie Dankbarkeit, durch Freude oder wie vorhin gesagt, auch durch Ehrlichkeit. Es ist nicht so, dass Gemeinde jetzt gegen Evangelisation in der Außenwelt steht. Das eine kann das andere nicht ersetzen, aber trotzdem die Aufforderung, Übe dich schon mal, hier in unserer Gemeinde zu dienen wie Noah, so wie Noah es getan hat. Es ist darüber hinaus dann auch tragischer, irgendwie, wenn diese Öllampen sich nicht nur gemeinsam treffen und man sie unter den Scheffel stellt, so steht es im Neuen Testament. Christen treffen unterm Stuhl so und keiner sieht's und kriegt was mit, man ist für sich allein, sondern es ist irgendwie auch noch tragischer, wenn man sich trifft und nur um sich selbst drehen sollte. Eigene Probleme, der Blick nur auf sich selbst gerichtet und nicht auch auf das Ziel, ein Segen vielleicht zu sein. Segen für die Gemeinde und auch ein Segen für die Menschen, die Gott nicht kennen. Das darf dein gesunder Anspruch als Christ sein. Durch den Geist Gottes, denn der lebt in dir. Durch den Geist Gottes Frucht in der eigenen Gemeinde hier bei uns zu bringen, aber auch den anderen in Liebe begegnen, sich hinterfragen und gemeinsam das Ziel, ein Zeugnis zu sein, zu verfolgen. Vielleicht muss man manchmal auch eigene Wünsche da nach hinten stellen, wenn sie nicht dazu beitragen. Man muss hinterfragen, man muss ehrlich sein. Welcher meiner Wünsche, welche Vorstellung ist jetzt irgendwie für die Gemeinde hier gut? Was trägt wirklich zu Wachstum oder zu Frieden bei? Was nicht? Der Fehler der Mitmenschen Noahs, die nicht gläubig waren, die keine gottesfürchtigen Menschen waren, war genau derselbe Fehler. Sie haben sich nicht hinterfragt und sie waren überzeugt, selbstsicher, von unten bis nach oben, alles war sich überzeugt von sich selbst. Selbstsicher in dem, was sie getan haben. Sie wussten, was sie machen und sie haben es auch gemacht. Noah, der war aber gehorsam, weil er sich auf Gott ausgerichtet hat. Was wäre passiert, wenn Noah nicht gehorsam gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Sturheit bringt definitiv keinen Frieden und Zorn, das bringt auch keine Gerechtigkeit. Und wenn dies Folgen deines oder meines Handelns sind oder andere das über mich urteilen oder über dich und sagen, die Person ist so, dann bitte Gott um Gnade, dann ist es wirklich wichtig, Gott um Veränderung zu beten. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zornausbrüche, Zank, Zwietracht, Zwistigkeiten, steht in Galater, das werden alles Werke vom schlechten Fleisch, vom eigenen Fleisch bezeichnet, genannt. Und wenn das so Reaktionen deiner Mitmenschen auf dich sind, dann sei bereit, über dich auch nachzudenken. Sei bereit, von Gott um Veränderung zu beten. Es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Man ist nicht zu jung, um sich zurechtweisen zu lassen und um schuldlos zu sein. Als Kind war auch schon Schlechtes in mir. Das erzähle ich euch nicht, aber das verspreche ich euch. Aber du bist doch nicht zu alt, um dich von Gott verändern zu lassen, zurechtweisen zu lassen. Nur, man muss auch gewarnt sein. Wenn du annimmst, dass niemand außer Gott dich zurechtweisen darf und du in den letzten Wochen oder Monaten, Jahren vielleicht, keinen Rat mehr angenommen hast und Aussagen und Hinweise deiner Mitmenschen irgendwie beiseite geschoben hast, dann kann es vielleicht sein, dass Gott schon manchmal nicht mehr zu dir geredet hat. Gottes Reden hast du dann überhört und eigenwillig Entscheidungen getroffen und Aussagen, die dann möglicherweise keine Frucht mehr gebracht haben. Niemand ist zu jung, niemand ist zu alt für Korrektur. Noah, der war bereit, Frucht zu bringen. Und er hat gerecht gelebt, er hat gottesfürchtig gelebt, als Licht geleuchtet. Bist du noch Quelle des Lichts oder Quelle des Friedens? Wir lesen bei Noah nichts von Zweifeln. Er war einfach gehorsam. Was hat sich Noah wohl gedacht? Er kannte das Ende ja auch nicht der Geschichte. Er wusste nicht, wie es ausgeht. Er hat bestimmt geglaubt, dass Gott da ist, aber so genau wusste er es nicht. Hat er gezweifelt? Hat er nicht gezweifelt? Nachher ging alles gut aus. Hat sich Noah bemüht? Hat er sich angestrengt? Ich muss glauben, ich muss stark glauben, sonst klappt das alles nicht. Ich glaube nicht. Oder, oh, ich habe Angst, was ist, wenn Gott mich verlässt? Verlässt er mich dann? Gehen wir unter? Die Bibel spricht nicht von Zweifeln und wir wissen es nicht. Und trotzdem sind wir nicht von Zweifeln verschont. Wir sind es einfach nicht. Was die Arche schwimmen ließ, Das war am Ende nicht Noahs möglichst großer Glaube. Es war nicht Noah, der dieses Tragen der Arche produziert hat. Bitte Gott, mach, dass sie schwimmt. Bitte lass den Holzkasten schwimmen. Vielleicht hat er so gefleht, aber Noah war es nicht. Es ist nicht großer Glaube und 100-mal anflehen, sondern es ist das Vertrauen an einen großen Gott, der das hat funktionieren lassen. Noah, ja, er hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Das war unglaublich wichtig. Es war die einzige Chance. Aber den Segen und das Funktionieren, das hat ja erst Gott geschenkt. Stürze dich genau wie Noah auf Gott. Wenn du Angst hast, wenn dich Sorgen plagen, wenn Dinge in der Zukunft liegen, vor denen es dir graut, bitte Gott um Kraft und Hilfe. Gott sieht dich und Gott will dich trösten, das will er. Weil Gott groß ist und er ist nicht nur groß und mächtig und gewaltig, er ist auch gut, weil du sein Kind bist. Und das Ergebnis macht nicht ein möglichst großer Glaube, sondern der Glaube an einen nicht nur möglichst, sondern enorm großen Gott, der dein Vertrauen will. Aus dem Handeln eines Menschen kann man seinen Charakter ableiten. Wenn ich hier nur Witze machen würde, würde ich dir sagen, ich bin lustig. Vielleicht sagt ihr auch so, dass ich lustig bin. Heißt, ich sehe jemanden und ich leite einen Charakterzug ab daraus. Und durch Gottes Handeln können wir auch sein Wesen erkennen. Wir können verstehen, wie er handelt, zumindest in Teilen, und auch wie er ist deswegen. Was sagt dieses ganze Noah-Arche-Flut-Ding, was sagt das eigentlich über Gott aus? Wie geht Gott mit Sünde um? Ich glaube, der Punkt zuerst, er ist der offensichtlichste und der vielleicht einfachste im Nachvollziehen. Gottes Sündentoleranz, die ist eher gering. Gott und Sünde, das verträgt sich gar nicht. Gott erträgt Sünde nicht. Es war nicht ein Hass auf Menschen, weshalb er sie nachher vernichtet hat, im stumpfen Zorn. Sünde, ich hau drauf, ich mache euch kaputt. Das war es bestimmt nicht. Im Gegenteil, wir lesen, dass es Gott in sein Herz bekümmert hat. Es hat ihn so traurig gemacht, dass er, ja, wie die Menschen gelebt haben und welche Konsequenzen er ziehen musste. Unser Gott, dein Schöpfer, er war verzweifelt, als er das gesehen hat. Er sah die Menschen an und ich glaube, er wurde nicht nur verhalten traurig, so, oh, das ist aber schlecht, das ist nicht gut, sondern es hat ihm das ganze Herz zerrissen, als er gesehen hat, dass seine Geschöpfe nicht einfach nur gesündigt haben, sondern das ist die Folge, dass sie ohne ihn gelebt haben. Sie haben ohne ihn gelebt. Er hat es bereut, ihn, sagt er danach, wirklich deswegen gemacht zu haben. Wenn sie in Sünde leben, ohne ihn. Und hier verläuft an dieser Stelle eine unglaublich klare und auch unglaublich hart und eindeutige Grenze. Nämlich Gott erträgt keine Sünde. Er erträgt sie nicht. Es gibt kein Wenn und Vielleicht und Naja. Gott kann mit Sünde nicht zusammenkommen. Er kommt mit Sünde nicht zusammen. Und das macht ihn traurig. Und das fordert Trennung von Gott. Es ist automatisch Trennung von Gott. Sünde trennt dich und mich von Gott, wenn du nicht seine Vergebung hast. Da gibt es keinen riesigen Unterschied auch zwischen Menschen, die damals zu Noahs Zeiten Gott nicht wollten und Menschen, die ihn heute nicht wollen, weil Gott hat den Menschen das gegeben, was sie haben wollten. Was hat er ihnen gegeben? Er lässt ihnen eine Existenz ohne ihn. Er lässt sie leben ohne Gott, aber auf ewig. Und das ist der entscheidende Punkt. Ewig von Gott getrennt zu sein, das ist die Hölle. Und das macht Gott traurig. Und gleichzeitig erträgt er Sünde nicht. Da ist Gott konsequent. Neben dieser Eindeutigkeit und Härte vielleicht, steckt auch in der Klarheit was sehr Schönes drin. Wie gesagt, Gott erträgt Sünde nicht, aber er gibt den Menschen und er gibt dir Hinweise auf ihn. Was die Arche für Noah und seine Familie war, das kann für dich oder das ist für dich bereits Jesus und er kann es für dich sein. Die Arche nämlich, überall herrschte Gericht, also Flut, alles war tot und die Arche schwimmt und die Arche war der einzige Ort, an dem Gottes Zorn nicht geherrscht hat, an dem Gnade geherrscht hat, Rettung. Die Folgen sind dann trotzdem klar und eindeutig. Wer ohne Gott leben will, der wird ewig ohne ihn leben. Aber wer sich Gott hingibt, trotz Fehler, trotz Sorgen, die habe ich auch, mit aller Sünde, die man hat, der ist bei Gott willkommen. Über solche Menschen freut sich Gott. Nachdem all das Wasser weg war, es hat gedauert, hat Gott ein Zeichen gegeben, schreibt er in der Bibel. Können wir davon lesen. Gott gab ein Zeichen, einen Regenbogen. Und diesen Regenbogen, den hat es davor noch nie gegeben, weil es davor noch nie geregnet hat auf der Erde. Es war ein Zeichen dafür, der Regenbogen ist ein Zeichen, dass Gott in dieser Art und Weise und in diesem Ausmaß nie mehr mit diesen Menschen auf dieser Welt direkt ins Gericht gehen wird, indem er alle zerstört und alles, was Sünde ist, wegfegt. 1. Mose 9, Vers 16, das ist so unglaublich schön zu lesen. Wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint, für uns ist das so selbstverständlich, wir haben ihn auch schon oft gesehen und ihn gibt es schon viele tausend Jahre. Aber wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint, dann denkt Gott daran, jedes Mal, und es muss eigentlich ständig auf dieser Welt Regenbögen geben, Gott denkt daran, dass er nie mehr, niemals eine solche Zerstörung auf diese Erde bringen will, durch eine Flut. Jedes Mal setzt Gott dieses Zeichen für sich, für uns, damit wir es sehen können. Das heißt, Gott ist gerecht, aber Gott ist auch gnädig. Gott will mit denen Gemeinschaft, die ihn suchen und die ihn lieben. Dazu musst du nicht perfekt sein. Das ist keiner von uns. Ich kann es auch nicht. Und nach all dem, was Noah an wirklich sonderbaren und unglaublichen Taten Gottes in seinem Leben, wie fast keiner mehr auf dieser Welt erlebt hat und in dieser Art und Weise, da bleibt Noah trotzdem menschlich. Vielleicht wisst ihr, wie es beim Ende vom Noah, was da noch vorgefallen ist. Als wäre es ja zu viel, wenn Noah nicht doch mal irgendwie einen Fehler macht, von dem wir lesen könnten. Noah reiht sich nämlich ein zu den Menschen, die Gott ansieht und über die er sagt, hey, du gefällst mir. Und dann doch in seinem Leben und in dem Wirken der Lust und des eigenen Fleisches, wie man so schön sagt, dann doch zu viel Raum gegeben hat. Zu Deutsch, Noah hat einen guten Tropfen Wein schätzen gelernt. Nicht schlimm, aber irgendwie hat er mehr als nötig konsumiert. Und das macht ihn irgendwie menschlich. Er war Mensch. Schuld wird nicht klein geredet, aber Schuld, sie kann vergeben werden. Auch Noah, so will ich damit sagen, als Diener Gottes, er war schwach, er war nicht ständig stark, aber er war trotzdem gottesfürchtig. Er hat an Gott geglaubt. Gott hat ihn angesehen und trotz seiner Fehler, Beispiel Alkohol, hat er gesagt, auch schon davor zu ihm, Noah, ich sehe dich an und es gefällt mir, was ich sehe. Was sieht Gott, wenn er dich sieht? Es ist nicht ein Dienen aus Angst, das Gott sich wünscht von dir. Jesus sucht Diener, die ihn lieben, weil er sie liebt. Diener, die bereit sind zu handeln, so wie es ihm gefällt und nicht im eigenen Willen krampfhaft versteifen und das machen, was sie wollen. Der eigene Wille und die eigene Sturheit, ganz kurz auf einen Punkt gebracht, hat dazu geführt, dass die ganze Menschheit sterben musste und heute auf ewig immer noch sterben muss. Gott sucht Diener, die trotz unmöglicher Umstände ihm vertrauen wollen. Erinner dich, Noah, er hatte keine Kinder, nicht eins. Er hatte keine Schwiegertöchter, er hatte kein Schiff, er hatte keine Tiere, zumindest nicht paarweise gesammelt, und er war gehorsam. Es schien unglaublich, und er war gehorsam. Sei bereit, dich von Gott verändern zu lassen. Zu einem Diener, der ihm gefallen will. Ein Diener, der ein Segen für sein eigenes Umfeld sein kann und ist. Und der auch gleichzeitig weiß, wohin die Fehler und die Sünden des eigenen Lebens gehören. Nämlich zu Jesus, ans Kreuz. Da gehören sie hin. Weg von uns zu Jesus. Ich bete noch. Herr, ich danke dir, dass es uns gut geht, Herr. Wir haben hier ein Gemeindehaus, das schön ist, und wir haben Gemeinschaft, ohne Angst haben zu müssen. Es geht uns an vielen Dingen so gut, Herr. Und darüber hinaus haben wir noch etwas, das viel größer ist, Herr. Wir haben dich und wir haben Rettung durch dich. Herr, ich danke dir, dass du für uns diese Arche bist, die Noah mit seiner Familie hatte, die uns rettet. Rettet, obwohl wir auch jetzt noch nicht immer vollkommen sind. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, so zu leben, wie es dir gefällt. Nicht aus Angst, nicht aus Zwang, sondern weil du uns liebst und weil wir dich lieben dürfen. Herr, schenk du auch bitte jedem Einzelnen hier Segen dafür und auch Segen so in unserer Gemeinde. Amen.